Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
2025 war und ist für die Sportbranche erneut ein intensives Jahr. Zwischen vorsichtigem Konsum, Lagerdruck, wechselhaftem Wetter und anhaltenden Strukturveränderungen mussten sowohl Industrie als auch Handel kluge Entscheidungen treffen, um sich am Markt zu behaupten. In unserem Jahresabschluss-Podcast sprechen wir mit zwei Verbandsmanagern, die wissen, wie es gelaufen ist. Stefan Herzog vom VDS und Stefan Rosenkranz vom BSI. Gemeinsam schauen wir zurück auf die größten Herausforderungen, Entwicklungen und wagen den Ausblick, was 2026 für die Branche bereithält. Und jetzt erstmal herzlich willkommen an dich, Stefan Herzog, seit 5 Jahren Präsident des Verbands Deutscher Sportfachhandel, kurz VDS, und genauso lang Präsident und Sprecher der Europäischen Sportfachhändlervereinigung FEDAS. Hallo.
Ja, hallo Flo und hallo Stefan Rosenkranz. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen über das anspruchsvolle Ist-Jahr und das Jahr im Ausblick sprechen können. Danke für die Einladung.
Aber gerne doch. Mein zweiter Gast befindet sich auf einer Art Abschiedstour. Er wird den Bundesverband der deutschen Sportartikelindustrie, kurz BSI, im Sommer 2026 verlassen, dann nach knapp 6 Jahren als Geschäftsführer. Umso schöner, dass er nochmal bei uns im Podcast sein kann. Hallo Stefan Rosenkranz.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Hallo Flo, hallo Stefan Herzog, Kollege vom VDS. Freut mich heute mit euch nochmal über das 2025er Jahr zu reden, aber natürlich auch wirklich den Blick auf 26 zu richten in der Hoffnung, dass wir dort einen tollen Aufschwung erleben werden.
Ja, das wünschen wir uns auf jeden Fall. Gleich mal die Frage dazu an dich. Warum glaubst du, ist der kommende Sommer der richtige Zeitpunkt für dich zu gehen?
Frage, die mir jetzt auch in der abgelaufenen ISPO-File gestellt haben. Also erstens mal bin ich ja noch gar nicht so richtig auf Abschiedstournee, weil wir haben ja noch mindestens 7 Monate vor uns, auch viel zu tun, auch die Weichen zu stellen für den Übergang, in den ich da auch tief involviert bin, gemeinsam mit unserem Präsidium. Ich glaube, in den letzten fast 6 Jahren haben wir, der BSI, mein Team, die Mitglieder, den Verband wirklich auf ein sehr, sehr gutes Niveau. Wir sind wirklich jetzt heute ein starker Wirtschaftsverband in einem guten Netzwerk, sowohl was die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, als auch vor allem was das politische Netzwerk in Berlin betrifft, guten Verband hingestellt. Und ich glaube, jetzt ist auch Zeit für neue Impulse, neue Ideen. Und das war für mich so der Zeitpunkt zu sagen, nach 6 Jahren die Übergabe zu planen, eine saubere Übergabe zu machen und dann eigentlich vielleicht noch ein paar neue Herausforderungen für mich selber zu finden.
Ja, Herausforderung ist ein gutes Stichwort. Weißt du denn schon, was du danach machen wirst?
Also es gibt natürlich ein paar Ideen, es gibt ein paar Gespräche und so weiter, aber es gibt jetzt auch nichts Konkretes, weil es wirklich für mich erste Priorität ist, jetzt zunächst einmal die Übergabe im nächsten Sommer sauber zu machen. Es gibt auch von mir das Commitment an unseren Vorstand und Präsidium, im Zweifelsfall dort auch noch mal länger zu bleiben, falls das notwendig ist. Also von dem her, es wird sich das Richtige finden. Ich bin gespannt. Ich glaube, das Netzwerk ist groß. Ich bin über 30 Jahre in der Branche gewesen. Wir haben jetzt erstmal keine Sorgen. Aber wie gesagt, die Priorität liegt jetzt erstmal darauf, die Verbandsarbeit beim BSI auf die Zukunft vorzubereiten.
Aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass du in der Branche bleiben wirst oder dass du der Branche erhalten bleiben wirst.
Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht in die Staubsaugerbranche gehen, richtig.
Da sind wir alle froh drüber. Stefan Herzog, ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Du bist schon seit 1987 in der Branche, bist ein Kind der Branche, wenn ich das so sagen darf. Du warst bei Scheck, bei Vosswinkel, bei Karstadt Sports, jetzt seit Jahren die Verbandstätigkeit. Wenn man so viel gesehen und erlebt hat wie du, entwickelt man so eine gewisse Gelassenheit den negativen Dingen gegenüber, die da draußen im Handel passieren. Ne? Also jetzt nicht falsch verstehen, damit meine ich nicht, dass es einem egal ist. Ne? Klar. Oder gibt es Entwicklungen, die dir auch schon sehr an die Nieren gehen, zum Beispiel Insolvenzen oder auch Geschäftsschließungen von Händlern?
Also zunächst möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ich deine Zahl gehört habe, 1987, Kind der Branche. Ja, 87 wurde ich Abteilungsleiter bei Sportcheck, allerdings echtes Kind der Branche. Ich war als Schüleraushilfe schon 1978 bei Sportcheck. Und das wollte ich nochmal klarstellen. Also da war ich dann wirklich ein Kind der Branche. Ich kann mich noch gut erinnern an meine ersten Schritte im Verkauf, kann mich gut erinnern, Strecken, Posten beim Münchner Stadtlauf. Das hat mich damals schon brutal fasziniert, also und seitdem nicht losgelassen. Das nur noch mal zur Einordnung. Jetzt aber zu deiner Frage. Ja, wenn man lange in der Branche ist, hat man viel gesehen, viel erlebt. Allerdings ist es nicht so, dass man deswegen ein Stück weit abstumpft, wenn es so läuft, wie es zurzeit auch läuft. Stichwort Insolvenzen, du hast es angesprochen, Flo. Ja, nicht nur im Sportfachhandel, sondern im Handel allgemein haben wir natürlich seit der Pandemie eine unfassbare Tendenz Richtung Insolvenzen. Das betrifft Modeschuhe genauso wie Sport. Deswegen glaube ich, nach vorne eine weitere Konsolidierung, die bestimmt stattfinden wird. Das hat damit zu tun, wie wir unser Geschäftsmodell verändern müssen, verändern können. Ich denke, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Es ist nicht so, dass einem das kalt lässt, ganz bestimmt nicht. Natürlich wissen wir alle, woher diese unfassbare Tendenz kommt, dass so viele, gerade Mittelständler, ihre Geschäfte schließen müssen, die Wettbewerbe in Richtung Online-Händler, in Richtung Marktplätzen, den nötigen Invest in Richtung Technik und Digitales. Wer kann sich das leisten in unserem Geschäftsmodell? Also mir geht eher an die Nieren, dass wir es nicht geschafft haben, seitens des Handels weiter zu sein, das Geschäftsmodell robuster aufzustellen. Das ist so ein Thema, das mich schon betroffen macht, weil man ja Teil des Ganzen ist und auch selber mitarbeitet an diesen Themen.
Ja, Stefan, das ist aber ein interessanter Punkt. Dann würdest du sagen, dass die Probleme des Handels auch hausgemacht sind?
Naja, ich würde sagen, dass wir ein Geschäftsmodell haben und ein doch ziemlich tradiertes Modell. Handel, Industrie. Die Industrie verkauft uns Ware, der Handel verkauft es. So klassisch haben wir das ganz lang gemacht, aber man sieht natürlich, jetzt vor dem Hintergrund der sich verändernden Rahmenbedingungen, dass es nicht reicht, um ein wirklich solides und robustes Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen. Ich glaube speziell, und deswegen freue ich mich immer über die Zusammenarbeit mit dem Stefan Rosenkranz, ich glaube, die Zusammenarbeit und die echte Kooperation Handel und Industrie, die muss massiv weiter betrieben werden. Da sind wir noch lange nicht da, dass beide Parteien sozusagen gut leben können mit dem, was wir da auf die Beine stellen. Insofern ist da noch ein weiter Weg vor uns, der natürlich digital begleitet werden muss, mehr denn je. Ich glaube, da stehen wir noch lange nicht da, wo wir stehen müssten. Es gibt andere Branchen, die uns hier weit voraus sind. Und das ist etwas, natürlich auch Verbandsarbeit, das ist etwas, wo wir noch massiv reinarbeiten müssen.
Ja, also man kann wirklich sagen, wir haben ein echt schwieriges Jahr erlebt. Wir hatten natürlich nach wie vor eine Konsumzurückhaltung, dann haben wir die hohen Mieten und Kosten, Fachkräftemängel dürfen wir auch nicht ganz vergessen, auch das ist ein Riesenproblem. Immer wieder hat man auch aus Lokalblättern erfahren, dass traditionsreiche, ortsansässige Sporthändler schließen mussten und das dringt dann auch oft nicht so an die Öffentlichkeit und geschieht ja recht heimlich, still und leise, würde ich jetzt mal sagen. Wie würdest du denn so die Entwicklung des Sportfachhandels in diesem Jahr 2025 beschreiben?
Naja, vielleicht fangen wir mal ganz oben an. Wie ist der Handel strukturiert? Wir haben in Deutschland organisiert im HDE, also unserem Dachverband, 280.000 Retail Companies, ja, also 280.000 Retailer mit insgesamt 3 Millionen Angestellten. Und was wir hier haben, das ist im Wesentlichen Mittelstand, ja. Und wenn wir auf den Mittelstand schauen, dann sehen wir natürlich Dinge, die du auch schon angesprochen hast, dass Dinge wie Generationsübergang, Investitionen in neue Medien, dass das natürlich schwierig ist. Es gibt ein bisschen Hoffnung, wer heute nochmal die aktuellen Zahlen angeschaut, dieses All-Time-High an Insolvenzen noch Anfang diesen Jahres flaut ein wenig ab. Ich hoffe, dass wir hier das Schlimmste hinter uns haben. Aber dennoch ist das Handelsgeschäft einfach mittelständisch strukturiert. Natürlich haben wir die großen Konzerne, die sich auch im Handel bewegen. Aber im Wesentlichen haben wir das Problem, das wir sehen im mittelständischen Handel. Und da gilt vieles zu tun. Verbandsarbeit habe ich angesprochen. Da gilt es aber insbesondere auch die Politik immer wieder beim Wort zu nehmen. Da gibt es Themen, die müssen einfach perspektivisch auch bearbeitet werden. Das Thema Bürokratie, Bürokratieabbau, Kostenthemen, die den Handel massiv belasten, Strompreisbremse, Dinge wie Lieferkettengesetz. Wir sind ziemlich aufgeblasen und haben auch politisch uns bislang deutlich mehr an Veränderungen, an Unterstützung von der neuen Regierung erwartet. Das ist noch nicht wirklich eingetreten. Also wie du siehst, Flo, es ist ein Blumenstrauß an Themen, die Händler draußen zu bearbeiten haben. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die ja nicht jeder mitgehen kann.
Kurze Unterbrechung zu Beginn mit einer für uns sehr schönen Nachricht. Wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht, was die Teilnehmerzahlen an unserem Snow Festival 2026 angeht. Schon jetzt, circa 1,5 Monate vor dem Start, liegen wir bereits auf dem Niveau des Vorjahres. Über 450 Teilnehmer von mehr als 150 Händlern haben sich angemeldet. Euch erwarten bei diesem Skitest-Event 86 Aussteller, ein 700 Quadratmeter großes beheiztes Skischuhzelt, jede Menge Workshops, spannende Produktneuheiten und natürlich viele inspirierende Gespräche. Wenn ihr also wissen wollt, was die Skisaison 26-27 materialtechnisch wirklich kann, dann seid ihr beim SRZ Sport Snow Festival genau richtig. Vom 25. bis 27. Januar 2026 in Kütahya, Tirol, habt ihr die einmalige Chance, die neuesten Produktinnovationen direkt auf der Piste zu entdecken, zu testen und miteinander zu vergleichen. Eingeladen sind Mitglieder von Sport 2000, Intersport Deutschland, alle freien Händler sowie Händler anderer Verbände aus dem Dachraum, Benelux und Osteuropa. Wenn ihr Mitglieder bei Sport 2000 oder Intersport Deutschland seid, dann wendet euch bitte für euer Ticket an den Ansprechpartner im Category Management. Als freier Händler fragt einfach bei eurem Lieferanten nach einem exklusiven Code für das kostenlose Ticket. Alle Infos zum Event findet ihr auf event.srzsport.de/snowtestival. Wir wollen auch gleich noch über positive Dinge sprechen, die dir übers Jahr so aufgefallen sind, weil es war auch nicht alles schlecht, aber lass mich nochmal kurz zu den Negativen kommen. Gab es für dich auch so absolute Tiefpunkte in diesem Jahr? Also gab es Entwicklungen, die dir unheimlich Kopfzerbrechen machen?
Naja, ich meine, wenn die Frage gestellt wird, springt bei jedem das Thema Shein und Temu auf die Agenda. Das sind Themen, die natürlich den Handel massiv betreffen, vor allem diese Tendenz. Auch da kann ich wieder sagen, erwarten wir uns vielleicht ähnlich, wie das die französische Regierung gemacht hat vor einigen Wochen, erwarten wir uns deutliche Aussagen auch von unserer Bundesregierung zu solchen Themen. Hier wird der Markt überschwemmt mit Produkten, die einfach nicht konform ist zu dem, was wir hier in Europa kennen. Das ist ein Thema. Natürlich sind auch Themen immer wieder wie das Thema massivste Rotpreisaktivitäten, Aktionen, etwas, was uns zu schaffen macht. Einerseits klar Riesenfrequenz zu den Highlight-Tagen Black Friday und Co. Auf der anderen Seite wissen wir als Händler und insbesondere auch als Sportfachhändler ganz genau, dass wir uns eigentlich diese Reduzierungen in der frühen Phase der Saison überhaupt nicht leisten können. Da kommen wir wieder zu dem Thema, wie sind die Ergebniserwartungen, Prognosen. Das sind schon Themen, die ja einem zu schaffen machen.
Ja, jetzt haben wir über die Lowlights gesprochen. Jetzt lass uns mal zu den positiven Dingen kommen. Was waren denn für dich, Stefan, oder jetzt auch für den VDS in diesem Jahr so die Highlights? Also Dinge, die tatsächlich auch für die Zukunft Mut machen können.
Also für die Zukunft und für die Branche Sportfachhandel grundsätzlich Mut macht schon die Erkenntnis, dass wir nach wie vor zwar in einem schwierigen Umfeld, aber dennoch von einem Wachstumsmarkt sprechen. Wir haben seit der Pandemie doch Jahr für Jahr zugelegt, haben auch Segmente, ob das Running ist oder auch Teamsport wieder nach der Pandemie, auch Outdoor hat sich erholt. Wir haben Segmente, die funktionieren. Wir haben ein leichtes Plus, auf das wir auch in diesem Jahr wohl schauen können. Deswegen ist es grundsätzlich etwas, wo wir uns schon von der ein oder anderen Branche auch abheben. Das ist ganz bestimmt etwas grundsätzlich Positives. Wir sind einfach in einer positiven Branche unterwegs. Für den VDS insbesondere. Wir haben ja unseren VDS Supercup in Kooperation ja mit der SAZ, mit euch. Der wurde dieses Jahr zum 40. Mal durchgeführt. Und das ist schon etwas, was uns ein Stück weit auch stolz macht mit allen Veränderungen, die natürlich damit einhergehen, dass wir es zusammen mit den Industriepartnern schaffen, hier für die Aus- und Weiterbildung auch zu sorgen, mit unserem Medienpartner, mit euch. Und immer wieder feststellen, dass es von der Branche, von den Händlern sehr gut angenommen wird und wir da schon ein echtes Highlight haben für uns auch im Jahreskalender.
Ja, jetzt wechseln wir mal vom Handel zur Industrie. Auch die, muss man leider sagen, hat durchaus leiden müssen in dem Jahr. Gerade der erfolgsverwöhnte Branchenprimus Outdoor ist durch eine schwierige Frühjahr-Sommersaison gegangen. Stefan Rosenkranz, ist die Konsumzurückhaltung auch für die Hersteller das mit Abstand größte Problem gewesen?
Ja, also ich denke, klar, da sind wir uns einig. Ich glaube, wir reden ja, also ich rede ja viel gerne von Sportbranche, wie jetzt von Sportindustrie oder Sportmärkten und Sporthandel, weil wir am Ende des Tages auch nur Herausforderungen gemeinsam bewältigen können. Das hat der Stefan auch schon angesprochen. Aber natürlich waren die rückläufigen Umsätze durch die Kaufzurückhaltung, ich habe jetzt Zahlen bekommen, ersten zwei Wochen November teilweise -20%. Klar, das ist ein bisschen besser geworden durch den relativ früh einsetzenden Winter. Hoffen wir, dass es dann so bleibt. Aber es war natürlich schon eine Herausforderung dieses Jahr. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, wo wir herkommen. Ja, also wir haben natürlich schon Wachstum gehabt, speziell im Autobereich über viele, viele Jahre. Dann natürlich auch diesen Boom in den Corona-Zeiten. Aber natürlich sind dadurch natürlich auch Kostenstrukturen aufgebaut worden, um überhaupt diese Kapazitäten abhalten zu können. Und diese Kostenstrukturen, die muss man natürlich immer jetzt überprüfen, um dann trotzdem am Ende des Tages noch profitabel zu bleiben. Aber das ist, glaube ich, schon die Herausforderung gewesen. Ich glaube, die anderen Herausforderungen, die sich so uns stellen, ist eher, wie wir das Thema Sportbewegung, den Spaß am Sport und so vielleicht noch stärker nach draußen bringen. Ich glaube, am Ende des Tages ist, wenn Leute Sport treiben, und wir haben ja so Begriffe wie Wellness, Fitness, Longevity als neuer Begriff. Also ich glaube, die Gesellschaft will sich ja bewegen und ich glaube, wir müssen nur den Incentive schaffen und dann sollte er ja für die Zukunft die Geschäftsgrundlage da sein.
Bekanntlich vertritt der BSI ja die Interessen der Sportartikelindustrie im politischen Berlin. Und das kann man schon sagen, das war sicher eine deiner großen Leistungen mit der Installierung auch von der Henrike Lucic als Referentin. Also die Branche soll mehr Gehör bekommen und hat auch mehr Gehör bekommen, definitiv. Jetzt haben wir seit diesem Jahr eine neue Regierung mit einer eigenen Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Sag mal, wie fällt da so dein Fazit aus nach den ersten Monaten, also in der Zusammenarbeit mit der Politik?
Also ich glaube, man muss erst einmal vorausschicken, wo wir gestartet sind. Wie ich vor knapp 6 Jahren gekommen bin, haben wir eigentlich das Thema Politik so gar nicht richtig am Schirm gehabt. Und wir haben es wirklich geschafft, da innerhalb der letzten Jahre ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufzubauen. Wir hatten wirklich intensive Kontakte zu der alten Regierung und dann kam natürlich relativ abrupt der Wechsel und dann fängst du eigentlich ja bei ganz vielen dieser Netzwerkkontakte wieder neu an. Das hat natürlich jetzt Zeit gebraucht. Wir haben auch übrigens seit 2 Jahren ein eigenes Büro, ein Hauptstadtbüro in Berlin, weil wir natürlich schon sehen, wie wichtig diese politische Arbeit ist. Und unsere Key Message ist natürlich immer Sport und Bewegung in der Gesellschaft, aber natürlich auch wirtschaftliche Themen, die da eine Rolle spielen. Wir hatten die Rolle des Staatsministers oder der jetzigen Staatsministerin Schenderlein ja über viele Jahre gefordert und waren natürlich erst einmal froh, dass diese Rolle gekommen ist, nämlich das Thema Sportbewegung aus dem Innenministerium rauszulösen und dem eine eigene Bedeutung zu geben. Heute habe ich die Übersicht bekommen über die Sportstättenförderung und über die Verteilung des Sondervermögens. Und da muss man erst einmal sagen, freuen wir uns einfach riesig, dass wir jetzt wissen, und zwar schwarz auf weiß, dass 1,06 Milliarden Euro aus den Bundesförderungen wirklich in den nächsten Jahren in Sportstättensanierung und auch Sportstättenförderung und Sportförderung geht. Und darüber hinaus natürlich nochmal im Rahmen der Sondervermögen der Länder und Kommunen, das sind über 100 Milliarden, auch in den einzelnen Ländern noch einmal zwischen 50 und 200 Millionen pro Bundesland eigentlich wirklich in diese Sportstätten und Sportförderung geht. Also ich glaube, da kann man nur sagen, danke dafür, auch wenn wir die Regierung und das politische Leben gerade immer sehr kritisch sehen. Aber ich glaube, da tut sich, da bewegt sich was. Und da sind wir einer der Mosaiksteine dazu, dass es dahin gekommen sind. Und deshalb kann ich jetzt zusammenfassend eigentlich nur sagen, sind wir da erstmal zufrieden. Wir wünschen uns noch einen engeren Kontakt, einen engeren Austausch. Ich glaube, wir sind heute schon in einer Position, dass wir auch zu Themen kontaktiert und befragt werden. Wir bekommen Referentenentwürfe für neue Gesetzentwürfe und so weiter zum Durchschauen und so. Also ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir wollen aber diese Position natürlich in der Zukunft dann nochmal weiter ausbauen, weil wir einfach wissen, es ist wichtig für die Gesellschaft, aber es ist natürlich auch unsere Geschäftsgrundlage.
Das heißt, es ist möglich, mit Frau Schänderlein, dieser neuen Staatsministerin, auch aktiv in den Dialog zu treten?
Ja, das ist noch ein bisschen eine Herausforderung. Also wir haben jetzt Anfang Januar einen Termin mit ihr. Da kann man dann ein Jahr mehr drüber sagen. Ich weiß, es ist für viele der Stakeholder nicht ganz so einfach, mit ihr in den Dialog zu kommen. Da muss man dazu sagen, das liegt daran, dass dieses neue Ministerium nicht nur Ministerium für Sport, sondern Sport und Ehrenamt ist. Und jetzt denken wir natürlich erst einmal, ja super, Ehrenamt, alle Übungsleiter bei uns im Sportverein und so weiter, klasse. Aber Ehrenamt ist natürlich ganz viel mehr. Ja, also da gehört natürlich jede Blaskapelle etc. dazu. Deshalb rollt natürlich auf dieses Ministerium gerade eine Lawine in Arbeit zu, wo man sich wahrscheinlich in der nächsten Legislatur auch nochmal überlegen muss, ob das in der Kombination Sinn macht oder ob wir nicht nochmal sagen, wir wollen wirklich, dass man das Thema Sport nochmal einzeln betrachtet. Mhm. Aber Okay. Wie gesagt, aktuell glaube ich, die Ergebnisse und auch jetzt die Bestätigungen, wie diese Sportmilliarde eigentlich verwendet wird und wie weitere Investitionen aus dem Sondervermögen in die Sportstätten gehen, die sind natürlich schon sehr positiv. Und ich glaube, wir kriegen ja alle mit, im Moment großes Thema Diskussionen rund um Olympia, München sehr positiv, die Bürgerbefragung zur Olympia-Bewerbung. Und ich glaube, da können auch wir von uns nur sagen, wir glauben, dass natürlich Olympia in Deutschland in 2040 oder 2044 schon nochmal eine zusätzliche Welle der Begeisterung erbauen, natürlich eine Welle der Investitionen auslöst. Und das ist eigentlich erstmal gut. Ja. Wir glauben an Olympia, wir glauben aber, Olympia muss immer in ein langfristiges Sport- und Bewegungskonzept eingebunden werden. Und das haben wir eigentlich in Paris und in Frankreich gesehen, wie die das über die letzten Jahre und auch jetzt im Nachgang von Olympia sehr positiv bewältigen.
Der BSI hat 2025 seinen Fokus sehr stark auf die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung gelegt, auch in der Kombination. Ja, ein Beispiel dafür ist SDEX in der aktualisierten Version 3.0. Damit können jetzt eben noch effizienter Nachhaltigkeitsdaten zwischen Industrie und Handel ausgetauscht werden. Was meinst du, wie wichtig war der Schritt?
Man muss vielleicht noch mal ein bisschen was zu SDEX sagen, damit das jeder kennt. Also SDEX steht für Nachhaltigkeitsdaten Exchange oder Austausch. Da geht es eher vor allem darum, dass wir ein gewissen gemeinsam mit der European Auto Group, das ist ein Kooperationsprojekt, das wir mit ihnen machen, eine Basis gelegt haben, welche wichtigen Nachhaltigkeitsdaten zwischen Marken und Handel ausgetauscht werden. SDEX 3.0 ist jetzt noch einmal weiterentwickelt. Wir sind auch dran, dass die Daten dann automatisierter erfasst und getauscht werden können. Das ist eigentlich jetzt sogar der nächste Schritt. Wenn wir schon einen Schritt weiter denken, dann denken wir schon fast in SDEX 4.0, dass wir entsprechende Oberflächen schaffen, um dort eigentlich noch effizienter zu arbeiten. Aber es ist natürlich, und jetzt muss man das vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter fassen, was das Thema Datenaustausch betrifft. Und Kollege Stefan Herzog hat das ja auch schon gesagt. Ich glaube, eine der Challenges, die wir als Branche haben, und das gilt jetzt nicht nur für Nachhaltigkeitsdaten, sondern es gilt für ganz, ganz viele andere Daten, dass wir, was das Thema Datenmanagement betrifft, noch viel, viel enger als Branche, auch als Marken und Handel zusammenrücken müssen. KI, ein großes Thema, nutzt jeder gern, was gerade modern ist, aber ich bin überzeugt, KI ändert Geschäftsmodelle. Ja, das wird auch für uns auf beiden Seiten eine Herausforderung werden. Aber KI funktioniert nicht nur, wenn ich die Daten habe, mit denen ich KI füttern kann.
Genau, jetzt haben wir über Datenaustausch von Industrie und Handel gesprochen. Lasst uns mal zu einem, wie ich finde, übergreifenden und auch sehr, sehr wichtigen Thema kommen. Und zwar, worauf ich raus will, gerade in so einer schwierigen Phase, in der wir uns befinden, in der auch die Sportartikelbranche natürlich steckt, ist ein Miteinander von Industrie und Handel enorm wichtig, ne? Eine Partnerschaft, wie wir immer sagen. Stefan Herzog, wie hast du die Zusammenarbeit in diesem Jahr erlebt und ja, was berichten so die Händler?
Also ich glaube, dass wir hier an einem wesentlichen Punkt sind, den auch der Stefan Rosenkranz gerade angesprochen hat, dass wir nämlich zu einem neuen und innovativen integralen Modell des Miteinanders im Geschäftsmodell Handel und Industrie kommen müssen. Ich habe es vorhin kurz in einem Nebensatz gesagt, es gibt andere Branchen, die gar nicht so weit weg sind von uns, zum Beispiel die Modebranche. wo Themen wie integrierte Modelle, wenn es darum geht, Warenaustausche, Warensteuerung, Erstorders, Nachorders etc., Dinge, die da schon automatisiert laufen. Warum? Weil diese Branche natürlich massiv mit Bewirtschaftung der Flächen arbeitet. Auch da Zusammenarbeit, Handel und Industrie. Das ist gelernt und gelebte Praxis. Hier sind auch Datenaustausche, so wie gerade angesprochen, schon weiter. Wenn ich mal auf meinen sozusagen Schwesternverband schaue, den BTE innerhalb des HDEs, verantwortlich für Textil und Schuhe. Auch dort gibt es schon seit 20 Jahren ein BTE Clearing Center. 20 Jahre, da sieht man mal, dass diese Themen in der Mode schon weiter sind. Und ich erlebe erste Anfänge natürlich bei den großen Konzernen, wo Ware auch natürlich datengesteuert ausgetauscht wird und die Belieferung entsprechend stattfindet. Auch hier KI nach Bestellung. Hier gibt es natürlich auch qualitativ, denke ich, für die künstliche Intelligenz ein riesengroßes Feld, wo dann der Einkäufer, ich sag mal, im Nachhinein oder vorweg auf Plausibilität checkt. Also eine massive Veränderung an der Stelle. Ich erlebe, wie gesagt, bei uns in der Branche auch erste Anfänge, aber im mittelständischen Sportfachhandel, von dem wir in Deutschland ja immer noch sprechen können, ist das natürlich noch Zukunftsmusik. Und insofern, glaube ich, brauchen wir ein neues integriertes Modell. Wir brauchen einen anderen Austausch von Risiko auch. Dieses klassische, ich kaufe mit einer Erstorder und dann im Laufe der Saison Nachorder. Und das vielleicht noch, ich sage mal, ohne große datengesteuerte Unterstützung. Das kann es nicht mehr sein. Und insofern müssen wir da immer wieder an einen Tisch. Und ich glaube, ein Grundverständnis ist da. Aber da wünschen wir uns, glaube ich, beide Stefans, auch Branchenlösungen. Da wird dann gearbeitet. Das wissen wir alle. Aber wir sind noch nicht da, dass wir sagen können, das läuft im wahrsten Sinne des Wortes rund.
Lass uns nochmal bitte über das Thema Vertrieb auch sprechen. Partnerschaft im Vertrieb. Du hast vorhin auch, glaube ich, meine ich kurz den Begriff D2C in den Mund genommen. Das Thema ist absolut nicht neu. Also ob wir jetzt da nochmal über Sinn und Unsinn darüber diskutieren müssen, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es die Händler gerade in der heutigen Zeit wahnsinnig trifft. Weil der Kuchen wird ja nicht schrecklich größer derzeit. Zumindest nicht in bestimmten Segmenten. Was glaubst du, wie sehr macht es den Händlern heutzutage zu schaffen, dass es auch mittelständische Unternehmen, nicht nur die Global Player, auch mittelständische Hersteller gibt, die sich diesem Thema verstärkt zugewendet haben in den letzten paar Jahren?
Ja, ist leider auch eins der Themen, das wir noch nicht wirklich gelöst haben, weil das Thema ist ja auf dem Tisch, seitdem wir online verkaufen, seitdem Direct-to-Consumer ein Thema für die Brands ist. An der einen oder anderen Stelle sehr nachvollziehbar, wie ich finde, weil ich meine, das ist ein Vertriebskanal, das ist markenbildend, das ist ein Thema, das jeder spielen muss. Am Ende, wenn es dann allerdings darum geht, wie ich den Markt bearbeite, wie ich meine Preisgestaltung mache, braucht es eine klare Abstimmung und einen klaren Fahrplan durch die Saison, ab wann reduziert wird, in welchem Maß reduziert wird. Oftmals auch klar sind das unterschiedliche Organisationen, auch bei den großen Marken. Der Online-Vertrieb ist oft einen Schritt voraus. Also das ist ein Thema, das leider auch in die Sparte gehört, noch nicht gelöst. Wir sehen das gerade auch jetzt vor Black Friday, die Wochen davor, was für unfassbar große Abschläge die Industrie zum Teil schon vornimmt. Das kann zum Teil, will zum Teil der stationäre Handel nicht mitgehen. Hier muss man sich zwingend abstimmen, weil vor den Augen des Endverbrauchers macht man sich massiv unglaubwürdig. Auch ein Thema, letzter Satz, das natürlich durch eine vernünftige Verknüpfung auf Datenseite zumindest besser zu handeln wäre.
Stefan Rosenkranz, vielleicht noch eine Bemerkung von dir zum Thema D2C?
Ja, ich glaube, der Stefan hat das eigentlich schon gesagt. Ich glaube, es ist heute aus Markensicht und Markenentwicklung und Brandbuilding und allem nicht wegzudenken, dass Marken ihre Online-Jobs haben. Ja, ich glaube, zur Preispolitik als Verband äußere ich mich eigentlich grundsätzlich mal nicht. Aber ich glaube, die meisten Unternehmen, die meisten Marken arbeiten ja da auch in einem sinnvollen Rahmen, verstehen vor allem, und ich glaube, das ist viel wichtiger, verstehen vor allem die Bedürfnisse ihrer Handelspartner und glaube, arbeiten auch mit den Handelspartnern intensiv und eng daran, wie wir eben unsere Produkte erfolgreich beim Konsumenten platzieren können.
Nochmal eine kurze Unterbrechung und wieder geht's dabei um den Skisport, konkret um unseren Consumer Report 2025, die Skibranche Dach. Der ist von SAZ Sport und Market Media 24 erstellt worden und liefert euch exklusive aktuelle Einblicke in Motivation, Markenpräferenzen und Kaufverhalten. Grundlage sind die Antworten von 5.414 Wintersportlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Untersucht wurden die drei Segmente Ski Alpin, Langlauf und Skitouring, differenziert nach Ländern, Geschlechtern, Wohnumfeld, Einkommen sowie den Altersgruppen Gen Z, Mid-Ager, Best-Ager und Senioren. Eines der spannenden Ergebnisse ist, rund ein Viertel der Wintersport-Community im Dachraum fährt bis zu 20 Skitage pro Saison, etwa 10% sind sogar 30 Tage oder mehr auf den Pisten unterwegs und die große Mehrheit liegt jedoch bei 6 bis 10 Tagen pro Winter. Ein anderes Beispiel aus den Ergebnissen der Skistudie sieht wie folgt aus. 63,9% bevorzugen im Langlauf den klassischen Stil. Wer zusätzlich im Skating unterwegs ist, findet sich besonders häufig in der Schweiz. Dort liegt dieser Anteil bei 41,3%. Der Consumer Report 2025 ist erhältlich in zwei Varianten. Es gibt zum einen die Layout-Version als PDF. Da findet ihr 124 Seiten voller Insights, kompakt und übersichtlich aufbereitet. Und zudem bieten wir euch die Enterprise Edition an. Das ist ein PDF sowie ein Excel-Dokument mit allen Rohdaten und detaillierten Subgruppenauswertungen. Bestellen könnt ihr die Studie direkt unter marketmedia24.de/shop. Was hat von Herstellerseite aus gut funktioniert mit den Kunden aus dem Handel aus deiner Sicht und wo muss der Handel oder wo müssen auch beide Partner unbedingt besser werden?
Also ich glaube, was schon immer besser funktioniert, ist dieses gemeinsame Verständnis und vor allem dieses Arbeiten stärker auf Augenhöhe. Ja, also dass wir als Marken und Handel wissen, am Ende des Tages müssen wir den Konsumenten erreichen und der Wettbewerb liegt jetzt nicht so sehr zwischen Markt und Handel oder zwischen den einzelnen Marken oder den einzelnen Händlern, sondern vielmehr in anderen Bereichen wie der Unterhaltungselektronik und anderen Bereichen. Und wenn wir das richtig machen, dann sind wir erfolgreich. Ich finde aber, dass der Austausch sehr gut ist. Das ist ja bei uns neben dem regelmäßigen Austausch mit dem Stefan Herzog, VDS, reden wir natürlich auch sehr intensiv haben mit den Vertretern von Intersport und Sport 2000 hier in Deutschland, weil wir natürlich schon glauben, dass wir dort, also jetzt über das Produkt hinaus und die Marke hinaus natürlich schon auch viele gemeinsame, auch politische Themen haben. Ich glaube auch, wir haben vorher mal das Thema chinesische Online-Plattformen erwähnt. Auch da sieht man ja, da gibt es ja Tendenzen. Da gab es ja jetzt ein Finanzministertreffen in Brüssel und wir alle hatten da entsprechende Eingaben dazu, dass man wahrscheinlich sogar schon im Laufe des Jahres 26 dort diese Zollfreischranken fallen lassen will und versucht auch die Zollbehörden entsprechend stärker digital aufzustellen, dass eben dort mehr Kontrolle läuft. Also solche Dinge, glaube ich, laufen gut. Das andere hat der Stefan gesagt, ich glaube, wir haben ein Riesenpotenzial im Bereich Daten, Absatzplanung, Verfügbarkeitsplanung. Wie können wir dort besser werden? Das zeigen uns natürlich vertikalisierte Modelle, die wir ja auch sehen, die am Markt wachsen. Die zeigen uns natürlich, wie das geht. Und die Herausforderung ist natürlich, wie wir in einem nicht vertikalisierten Modell, das ja, ich würde trotzdem mal sagen, es sind über 80-85% des Businesses, in dem wir uns bewegen, trotzdem so eng zusammenarbeiten, dass wir immer idealerweise die richtigen Produkte zur richtigen Nachfrage haben. Weil nichts ist schlimmer und das weiß jeder, wie ein Nein-Verkauf haben wir nicht. Ja.
Was würdest du sagen, was funktioniert überhaupt noch nicht gut? Gibt es da was?
Boah, überhaupt noch nicht gut. Das ist jetzt immer so ein bisschen, ich glaube, wie gesagt, ich habe auch jetzt aus meiner eigenen Erfahrung heraus schon den Eindruck, dass das viel mehr auf Augenhöhe passiert. Ich würde mir wünschen, dass man den gemeinsamen Themen noch mehr Bedeutung zuwendet. Also ich glaube auch in Austausch gehen und so weiter, in bestimmten Plattformen, um über diese Dinge zu sprechen und so weiter. Da, ich glaube, in der Kommunikation rein weg von dem reinen Markenhandelsbusiness, da liegt schon noch viel Potenzial, wo, glaube ich, wir als Verbände auch gefordert sind, dass wir dort Strukturen schaffen, wo sich eben Marken und Handel wirklich noch intensiver austauschen können.
Stefan Herzog, ich habe von dir zuletzt ein Zitat gesehen, das da lautet, es gibt wenige Themen, die in unserer Branche die letzten Jahre so intensiv diskutiert wurden, wie Status und Entwicklung der ISPO. Das kann ich zu 100% so unterschreiben. Jetzt ist die Messe Auto 25 abgesagt worden, die ISPO Munich hat ihre Abschiedsvorstellung gegeben. Und da fragt man sich natürlich, was ist los mit den Präsentationsmessen in der deutschen Sportartikelbranche? Warum werden die von Industrie und Handel so nicht mehr angenommen?
Das ist eine schwierige Frage, weil sie so breit beantwortet werden könnte. Deswegen versuche ich mich trotzdem mal. Ja, wir haben vor 2 Tagen die letzte ISPO in München erlebt. Interessanterweise war aus meiner Sicht wirklich die Stimmung gut. Warum? Weil wahrscheinlich die Erwartungshaltung nicht mehr so hoch war wie in den Jahren zuvor. Es war eigentlich das, was man sich vielleicht aber insgeheim wünscht und auch nach vorne wünscht. Es war nämlich erstens mal ein Get-Together von uns in unserer Community, von Handel, von Industrie, von Dienstleistern, von Influencern, von guten Sprechern, von Sportlern. Und das, denke ich, braucht man nach vorne auch. Deswegen, glaube ich, muss man das ein bisschen auffächern. Fangen wir doch mal mit den Brands an. Ich meine, es war schon immer so, dass die Brands ihre Key Accounts besonders und vielleicht auch direkt bedient haben und dass es auch Previews gab. Das hat sich natürlich deutlich verstärkt. Das ist ja nichts weiter als eine Tendenz Direct to Consumer, wenn man so will. Ja, ich kann meine großen Händler vor den Saisons abholen und kann die Neuigkeiten präsentieren. Brauche ich dazu eine ISPO? Fragezeichen. Auf Handelsseite natürlich bin ich, um mal ganz oben anzufangen, bin ich in jedem Fall bei meinen Einkaufsverbänden, weil ich dort natürlich meine Orders tätige zu einem entsprechenden Zeitpunkt. Auch dort ist es natürlich mittlerweile ein Geschäftsmodell geworden, wenn man sich anschaut, was da für riesige Messehallen in Heilbronn und in Mainhausen stehen. Dann versteht man, dass man da auch natürlich gerne Volumen macht. Auf der anderen Seite gibt ja auch da jeder sein Commitment zu einer gemeinsamen Plattform. Also insofern, ich glaube, ja, es ist viel über die ISPO gesprochen worden die letzten Jahre. Ist ein Riesenthema, aber warum ist es auch ein Riesenthema gewesen und wird es jetzt vor allem nach vorne, das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt nach vorne gerichtet, komme ich gleich dazu. Es war deswegen ein Riesenthema und wird eins bleiben, weil es keinem egal ist, was mit der ISPO passiert. Weil am Ende jeder sagt, wir brauchen im Grunde eine gemeinsame Plattform. Wir wollen die haben. Je internationaler, desto besser. Wir brauchen Impulse, wir brauchen einen Austausch. Und wenn man das, denke ich, in einen sauberen Zeitstrahl bekommt, dass geordert wird, wann geordert werden muss, dass aber auch davor entsprechende Impulse auf Marketingseite, Neuigkeiten, Innovationen stattfinden, man sich austauschen kann, dann, glaube ich, kann das ein Weg sein. Ich persönlich bin richtig froh darüber, dass der Markenname ISPO zumal noch da ist. Ja, also wir werden ja eine ISPO in Amsterdam erleben im nächsten Jahr. Und ich glaube, wir sind an der Stelle auch alle aufgefordert, da konstruktiv mitzudenken. Im Moment sind ja viele Türen offen, aber am Ende würde ich dafür plädieren, doch die Dinge sehr gesamthaft zu sehen und auch da den Community-Gedanken zu haben und uns nicht vielleicht sogar schon innerhalb Deutschlands aufzusplittern in verschiedene Interessenslagen. Das wäre so mein Wunsch.
Der andere Stefan, ne, wir alle sind gespannt, wie die Industrie die neue ISPO in Amsterdam dann auch annehmen wird. Es sind natürlich noch nicht so wirklich viele Infos vorhanden. Wie siehst du das ganze Thema so generell? Das Thema Präsentationsmessen wohlgemerkt. Ne? Über die Ordermessen brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Die Präsentationsmessen sind natürlich im Fokus.
Also ich glaube, zunächst muss man natürlich schon mal sagen, es ist natürlich jetzt für Deutschland und für uns als Sportartikelbranche jetzt nicht so toll, wenn die 2 führenden internationalen Messen innerhalb von einem Jahr, nämlich die ISPO und auch die Outdoor, aus Deutschland verschwinden. Ja, also das, glaube ich, da muss man sich auch schon mal fragen, was ist da falsch gelaufen? Und jetzt nur zu sagen, na, es gibt jetzt da halt Messen in Heilbronn und Mainhausen und gibt Key Accounts und so weiter. Ich glaube, das ist zu wenig. Da hat man schon wahrscheinlich auch Fehler gemacht. Ja. Unabhängig davon, man muss vorausschauen. Wir sehen beide neuen Standorte erst einmal als spannend. Ich glaube, die Outdoor in Riva del Garda am Gardasee, da finden wir natürlich wirklich auch diese Outdoor-Welt wieder, also dieses Environment, glaube ich, eher so ein bisschen was, wo sich wirklich diese Outdoor-Branche im entsprechenden Umfeld trifft und so weiter. Die ISPO in Amsterdam, glaube ich, und der Stefan hat das auch gesagt, die kann eigentlich nur eine sehr, sehr globale Messe werden. Wir haben ja auch schon Kontakt mit den Veranstaltern aus Amsterdam und dann ja aus Riva. Ich habe zu den Raccoon-Leuten gesagt, ich glaube, wir müssen es schaffen, dass wir nach Amsterdam wirklich den internationalen Trade bekommen, also nicht nur aus Europa, sondern wirklich dann auch aus Nordamerika und idealerweise aus Asien. Dann kann diese Plattform funktionieren. Grundsätzlich, ich glaube, die anderen Dinge hat der Stefan auch schon gesagt, wir glauben auch, dass wir reden jetzt die ganze Zeit von Partnerschaften, mehr Kommunikation zwischen Marken und Handel und so weiter. Deshalb brauchen wir eine Plattform. Ja. Das Produkt wird wahrscheinlich nicht mehr so die ganz tragende Rolle spielen, aber die Marke und die Innovation sehr wohl. Ja. Aber ohne Plattform werden wir uns als Branche nicht weiterentwickeln. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass wir die haben. Ja. Es ist natürlich auch in Zeiten wie die letzten 2 Jahre, natürlich, wenn der Kostendruck steigt und so weiter, überlegt man sich natürlich auch immer, wie viel kann ich in so eine Plattform rein investieren, welche anderen Plattformen bespiele ich gleichzeitig eben mit diesen Ordermessen, mit eigenen Showrooms und so weiter. Also deshalb, glaube ich, muss man schon nochmal ganz genau auch die Konzepte hinterfragen, die da jetzt aufgestellt werden, ja. Ich glaube, nur wenn das Konzept stimmt, deshalb ist oft einmal der Standard für mich gar nicht so die entscheidende Frage, sondern wenn das Konzept funktioniert und wenn die Zielgruppe und auch die Ansprache und die Klarheit des Konzeptes da ist, dann funktionieren ja auch die Messen. Das sehen wir ja auch in kleineren Messen. Ich nehme jetzt die Performance Days. Gut, das ist jetzt eher so ein bisschen ein Industriethema, aber die Performance Days haben sich eigentlich über die letzten Jahre super entwickelt, weil sie eben ganz klar eine Zielgruppe ansprechen und da müssen wir wieder hinkommen. Aber erstmal sagen wir natürlich lachendes und weinendes Auge. Das Weinende ist natürlich ein bisschen, wir verlieren 2 international bedeutende Sportmessen in Deutschland, wo wir alle viel erlebt haben. Ich selber hatte meinen allerersten Arbeitstag in der Sportartikelbranche in 1991 auf der damaligen Winter-ISPO noch im alten Messegelände in der Innenstadt. Natürlich wird man das ein bisschen auch sentimental. Auf der anderen Seite vielleicht auch das lachende Auge zu sagen, ja, aber die Chance mit den neuen Konzepten in Riva und in Amsterdam einmal zu schauen, was man da draus rausholen kann. Also wir sehen es erstmal positiv und versuchen auch unsere Mitglieder und die Branche zu informieren, sind auch im Dialog eben auch mit dem Stefan, aber auch natürlich auch mit der Intersport und Sport 2000, um zu verstehen, was denn die Bedürfnisse und Bedarfe des Handels dort sind. Weil wir als Marken, für uns ist die Messe nur dann relevant, wenn die Handelspartner da sind.
Ja, genau, das wollte ich nämlich noch kurz fragen. Was genau sind denn die Bedürfnisse Richtung Amsterdam von der Industrie?
Ja, ich glaube, ich habe es ja gerade schon gesagt, deshalb sage ich, dieser globale Trade, also wenn wirklich unsere Handelspartner, und in dem Fall vielleicht mit Amsterdam, weil man natürlich sagt, Amsterdam ist ein sehr, sehr globaler Standort, dort erwarten wir, dass der internationale Trade-Retail-Bereich da ist. Und ich glaube, dann haben wir wirklich auch Möglichkeiten, über Geschäftsentwicklungen zu sprechen, über Marken zu sprechen, über Produkt und Innovation zu sprechen. Und das ist unsere Erwartungshaltung. Das ist unser zentrales Thema. Dann gibt es natürlich daneben viele andere Themen, das Thema Nachhaltigkeit, mit dem sich ja gerade viele etwas schwer tun, weil ich glaube, die Politik da vielleicht auch ein bisschen das falsche Signal sendet, dass nur, weil es überbürokratisiert aufgesetzt wurde, jetzt eigentlich viel wieder abgeschafft würde. Und wir aber eigentlich ja glauben, dass das im Grund schon richtig ist, dass wir diese Verantwortung, was jetzt Klimaschutz und Lieferkette und soziale Verantwortung betrifft, wahrnehmen. Aber das sind natürlich ganz, ganz wichtige Themen, die wir auf dieser Messe auch besprechen. Aber zunächst geht es erstmal darum, dass wir als Marken dort unsere Handelspartner sehen.
Jetzt lasst uns abschließend bitte noch einen Ausblick auf das Jahr 2026 sagen. Stefan Herzog, du hast das schon angesprochen. Du befürchtest und du weißt vielleicht sogar, dass sich der Markt auf Handelsseite weiter bereinigen wird. Was glaubst du, wer bleibt und wer wird gehen im Jahr 2026? Und wie sind generell so deine Gedanken Richtung neues Jahr für den Handel?
Naja, also vielleicht fange ich mit dem Thema an, bei dem wir gerade sind. Ich würde mir wirklich wünschen, und da sind wir als Verbände ja auch aufgefordert, aber auch die großen Händler, ich würde mir wünschen, dass man dem neuen ISPO-Team das Vertrauen erst einmal schenkt und mitarbeitet, reinarbeitet in die Themen, dass eine ISPO, dass eine Outdoor wirklich funktionieren kann. Das ist ja auch immer, sagen wir, in der Verantwortung derjenigen, die hier in der Verantwortung stehen. Ich wiederhole mich, das sind Verbände, nicht nur der Stefan und ich, sondern auch die Einkaufsverbände, dass wir zum Beispiel auch dieses Henne-Ei-Thema mal auflösen, ja, weil so wie der Stefan Rosenkranz gesagt hat, wenn die Händler kommen, dann kommen die Marken auch wieder, sage ich, die Händler kommen, wenn die Marken da sind. Also das gehört aufgelöst, dieses Henne-Ei-Prinzip. Also da hoffe ich sehr, weil das wird schon entscheidend werden, wie man in der Gemengelage sich jetzt nach vorne als Branche aufstellt, auch wie du genannt hast, Präsentationsmessen seitig, das ist ein Thema. Was auch angesprochen worden ist in Richtung 2026, ich hoffe sehr, dass die Impulse von der Industrie deutlich und spürbarer werden. Stefan hat vorhin dieses Sondervermögen angesprochen. Ich glaube, es braucht viele und mehr Zeichen noch in Richtung Pro-Breitensport, in Richtung insbesondere Kinder und Jugendliche, die in der Pandemie doch da erheblich gelitten haben. Da ist noch viel Aufholbedarf da. Da braucht es Signale, braucht es Zeichen, dass diese Themen wie Bewegung, Aktivität auch wirklich wieder den Stellenwert bekommen können, den sie einfach brauchen, den sie verdient haben. Das sind so Themen allgemein für den Handel. Da geht es mir darum, wenn ich von Konsolidierung spreche, da meine ich ja nicht nur Schließungen, sondern Konsolidierung heißt ja auch, es gibt neue Modelle, also die Einkaufsgenossenschaften sicherlich gefragt, auch in Richtung Generationsübergabe zu helfen, zu unterstützen, den einen oder anderen Händler vielleicht dann auch zu übernehmen und als Intersport oder Sport 2000 Spezialformat vielleicht voranzubringen. Da gibt es ja entsprechende Modelle und das wünsche ich mir. Und da glaube ich dann auch, dass wir in Richtung 2026 ja gut aufgestellt sein können.
Was glaubst du denn, welche Händler werden denn 2026 überleben können und welche nicht? Vielleicht eine kurze Antwort noch dazu?
Naja, das ist schwierig. Ich meine, ich habe mir natürlich überlegt, wenn du mich fragen würdest, wann wird 26 richtig gut? Da wollte ich dir eigentlich antworten, wenn wir Weltmeister werden und ganz, ganz viele, also Fußball-Weltmeister und ganz, ganz viele Deutschland-Trikots, letztmals ja von Adidas vor dem Wechsel in 2027, ganz, ganz viele Deutschland-Trikots verkaufen, wir alle mit dem Deutschland-Fähnchen wieder rumfahren. Aber das ist jetzt vielleicht ein Wunschtraum. Aber zurück zu deiner Frage. Es gibt viele gute Händler draußen, Händler, die sich modern aufstellen, die als Multi-Channel-Händler oder zumindest digital den Kunden im Fokus haben. Es gibt tolle, wie ich finde, sowohl Generalisten, aber auch insbesondere Spezialisten-Formate draußen. Und ich meine, bei den Formaten und bei den Läden, wo der Kunde im Mittelpunkt steht, mit einer guten Kundenkarte, mit einer guten Stammkundenquote, das sind ganz bestimmt die Läden, die auch 2026 ein vernünftiges Geschäft machen werden.
Stefan Rosenkranz, welche Herausforderungen werden die Industrie 2026 stark begleiten oder weiterhin stark begleiten und wie können die gemeinsam gemeistert werden?
Ja, ich glaube, mit dem Jahreswechsel ändert sich ja jetzt nicht gleich irgendwie alles. Also das heißt, wir werden natürlich weiterhin mit dem Thema Konsumkonjunktur zu kämpfen haben. Ich glaube, da ist die große Erwartungshaltung von uns auch, dass wir in vielen Bereichen endlich mal Klarheit aus der Politik bekommen. Ja, sei das zu wirtschaftspolitischen Themen, sei das aber auch zu Nachhaltigkeitsthemen und so weiter, sodass die Unternehmen besser planen können. Ich glaube, das Jahr 25 war natürlich auch stark dadurch geprägt, dass es echt super schwer planbar war. Ja. Und ich glaube, wir brauchen mehr Planbarkeit und mehr Planbarkeit gibt mehr Sicherheit. Und damit, glaube ich, kann man auch in das Jahr schauen. Ich habe es vorher angesprochen, ich glaube, wir werden uns alle viel intensiver mit dem Thema KI auseinandersetzen müssen. Ja. Also was bringt es uns in der Sportartikelbranche? Also nicht so KI allgemein und wir schwirren irgendwo rum, sondern was sind wirklich die Advantages, die Vorteile, die Automatisierungsmöglichkeiten, die wir haben? Wo können wir dadurch neue Ergebnisse ausweisen und neue Analysen machen, mit denen wir eigentlich einen Schritt weiterkommen? Ich glaube, wir müssen uns in dem Zusammenhang, und das ist auch ein Projekt, an dem der Stefan und ich gemeinsam arbeiten, nochmal intensiver mit dem Thema Marktentwicklung auseinandersetzen. Wir haben viel zu wenig Marktdaten heute. Ja, wir wissen eigentlich, mit ein paar Ausnahmen von sehr großen Playern hier in der Branche, wir wissen eigentlich immer noch zu wenig über unseren Markt. Wir müssen das zusammenführen. Wir müssen auch über so Marktprojektionen und so weiter nachdenken. Also das wird so eine Herausforderung sein, die wir 26 haben. Und dann kann ich dem Stefan nur beipflichten. Wir freuen uns auf hoffentlich nicht nur tolle Fußballweltmeisterschaft, sondern auf viele tolle Sportveranstaltungen, Sportereignisse, weil alle diese dazu beitragen, dass das Thema Sport und Bewegung halt in aller Kopf oder in aller Mund bleibt.
2026 wird ein gutes Jahr für die Industrie werden, wenn, Stefan Rosenkranz, was würdest du ergänzen?
Wenn wir es schaffen, dass wir näher zusammenrücken, und zwar alle Marken näher zusammenrücken, der Handel näher zusammenrücken, Marken und Handel näher zusammenrücken, gemeinsam unsere Interessen stark vertreten, sei das jetzt in Berlin, in dem politischen Bereich, sei es aber auch in anderen Bereichen, auch im Thema Sport und Bewegung nach draußen. Ich glaube, dann haben wir eine gute Basis geschaffen für erfolgreiches Wirtschaften in der Zukunft.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann sage ich herzlichen Dank, Stefan Rosenkranz, Stefan Herzog, fürs Hiersein, für euer Fazit im letzten SAZ-Sport-Podcast des Jahres. An euch da draußen natürlich auch, ja, vielen Dank für die Treue in dem Jahr 2025. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Jahr auch wieder hören. Danke euch. Ciao.
Danke, Flo. Ciao, ciao.
Ciao. Das war der SAZ-Sport-Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.